Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Marc Prost, Leiter des Hauptstadtbüros der Wochenzeitung Die Zeit. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wir schauen auf die Themen, die aktuellen Entwicklungen dieses Tages und ich habe gedacht, ja, irgendwie, ich habe irgendwie Georgia on my mind.
Georgia. Georgia.
The whole day through. Ray Charles hat das gesungen zu einem Zeitpunkt, als das, worüber wir jetzt heute reden, noch nicht feststand. Georgia hat sich jetzt in den letzten Minuten so langsam nach vorne geschoben im US-Präsidentschaftsrennen zwischen Joe Biden und Donald Trump. Das heißt, Joe Biden liegt jetzt vorne. Marc Prost, ich hätte Sie eigentlich erstmal so ganz vorsichtig gefragt. Die nächste Ausgabe der Zeit, die erscheint ja am Donnerstag, also in einer knappen Woche, ob Sie denn glauben, dass Sie da schon über den künftigen Präsidenten definitiv schreiben können. Rückt näher, ne?
Na, ich würde sagen, dass wir zumindest wissen, ob Joe Biden über den 270 Stimmen liegt, beziehungsweise Wahlmännern. Da ist die Antwort eindeutig ja. Wie der weitere Übergangsprozess dann aussehen wird und ob das, wann Donald Trump seine Wahlniederlage dann eingestehen wird, all das ist offen, macht es aber so spannend.
Mhm. Tja, das und anderes und diese Wege dorthin, die werden wir besprechen und natürlich auch noch auf die ein oder andere Entwicklung, das andere Thema dieses Tages schauen hier in dieser Radiostunde in 30 Minuten Podcast. Herzlich willkommen in unserem kleinen Mittagssalon. Alle Augen richten sich gerade auf Nachrichten aus Georgia. Joe Biden, der Demokrat, hat dort jetzt eine Mini-Führung von knapp unter 1000 Stimmen im Rennen um die Präsidentschaftswahl. Der andere, Donald Trump, der amtierende Präsident, ist ja aber auch weiterhin unterwegs, hat durch viele Statements deutlich gemacht, alles das, was da jetzt passiert, sei letztendlich eine Art von Betrug. T.C. Boyle, der amerikanische Schriftsteller, hat dem heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur laut etwas entgegengerufen.
Nun, er ist der größte Betrug in der amerikanischen Geschichte. Ein Gauner im Oval Office, der das Amt des Präsidenten für immer beschädigt hat, solange wie dieses Land existiert. Wir werden ihn, glaube ich, bald los sein. Aber sein Vermächtnis wird bleiben in der ganzen Welt.
His legacy will live on throughout the world.
T.C. Boyle, der amerikanische Schriftsteller, über die Spuren, die Trump so oder so hinterlassen wird, selbst wenn er verlieren sollte. Den aktuellen Auszählungsstand, den haben wir gleich für Sie mit einer Live-Schalte nach Washington. Aber erstmal der Raum für ein paar grundsätzliche Gedanken. Für die ist hier heute bei mir im Studio Marc Prost, Politikredakteur bei der Zeit. Was ist bisher die größte Erkenntnis für Sie aus dieser Wahl?
Na, das sind eigentlich gleich mehrere und die kann man unter ein Wort zusammenfassen, das ist Komplexität. Komplexität bedeutet erstens, es kommt immer anders, als man denkt. Das bedeutet oder ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum die Meinungsforscher wieder daneben lagen, warum auch alle Hoffnungen, Wünsche, Projektionen auf einen Erdrutschsieg von Biden sich nicht gezeigt haben. Komplexität bedeutet im Politischen aber eben auch, es gibt nicht mehr die Lager, es gibt nicht die Wähler, es gibt nicht die demokratischen Wähler, die klassischen republikanischen Wähler, es gibt nicht die Weißen, die Frauen, die Latinos, die nach einem bestimmten Muster abstimmen. In einer komplexer werdenden Welt, in der sich wahnsinnig viele Themen überlagern und in der jeder Wähler in seinem Kopf Präferenzen, Abschichtungen vornehmen muss, werden Wahlentscheidungen heute unter Umständen anders getroffen als noch vor 10 Jahren, 20 Jahren oder so, wie wir es klassisch gelernt haben. Mhm. Das führt dazu, dass eben Wähler und Wählergruppen, wobei ich jetzt auch schon wieder anfange, von Gruppen zu sprechen, aber eben vermeintliche
Wählergruppen, braucht man ja wohl offenbar.
Genau, vermeintliche Wählergruppen eben überraschenderweise Donald Trump gewählt haben, von denen wir das und wir, damit meine ich jetzt auch die Meinungsforscher, die uns professionell unterstützen, wir haben das nicht geglaubt. Na, es ist eben für eine weiße Frau zum Beispiel möglich, Donald Trump zu wählen, auch wenn er als Macho auftritt, wenn er Frauen beleidigt, weil er zum Beispiel gegen Abtreibung ist. Und wenn eine weiße Frau gegen Abtreibung ist, wählt sie diesen Mann, obwohl er alles beleidigt, wofür eine Frau sonst normalerweise stehen sollte. Das ist das, was im Augenblick unter diesem Stichwort Komplexität, glaube ich, ganz gut erkennbar ist.
Aber dass Sie das so auch formulieren, das finde ich ganz interessant. Wir haben es nicht geglaubt, also die Mehrzahl der Beobachter. Und ich glaube, für Europa, auch für das journalistische Metier hier zu Lande kann man sagen, Unglauben darüber, dass es möglich ist, dass Donald Trump überhaupt diese Zustimmung hat. Da ist ja aber auch immer die Frage drin, wollte man es nicht glauben? Also war da auch sozusagen schon vielleicht ein bisschen zu viel ja, Agenda drin oder zu viel Festlegung, diesen Donald Trump eben als diesen Politclown, wie Joe Biden ihn ja auch bezeichnet hat, zu betrachten und diese anderen Dinge zu sehr auszublenden.
Ja, also ich glaube, eine gewisse Deformation professionell mag da eine Rolle spielen, wobei ich schon glaube, dass wir auch, das ist natürlich jetzt eine unzulässige Verallgemeinerung, aber dass Journalisten und Medien schon auch die Konsequenzen und die Lehren aus der Wahl von vor 4 Jahren gezogen haben, als wir wirklich blinde Flecken hatten und Teile des Landes, gerade aus europäischer Sicht, nicht mal mehr im Blick hatten. Wobei damals ja auch die Kollegen der New York Times oder der Küstenmedien festgestellt haben, dass sie Teile des Landes überhaupt nicht mehr verstanden haben. Und das hat schon zu einer anderen Betrachtung geführt. Aber was tatsächlich eine Rolle spielt, und das unterscheidet die amerikanische Demokratie oder die amerikanische Nation im Augenblick doch noch sehr stark von unserer klassischen europäischen und westeuropäischen Sicht, ist, dass es dort große strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft gibt. Dass Donald Trump, das ist das, was T.C. Boyle ja auch gerade ansprach, nicht nur ein Clown oder nanntes Gauner womöglich ist, sondern dass der Trumpismus bleibt, selbst wenn Donald Trump weg sein sollte. Und der Trumpismus ist eben das, was wir vielleicht als Populismus in Europa bezeichnen würden. Das Hoffen und Setzen auf einen kurzfristigen Erfolg, das Laute anstatt das Leise, die Konfrontation statt die Kooperation. Und das ist in Amerika im Extrem zu beobachten. Das hat vielfältige Gründe. Ob das bedeutet, dass Amerika sich jetzt verändern wird oder, das wäre das schreckliche Szenario, der Populismus in dieser Form irgendwann auch Westeuropa erreicht. Das ist eine große Diskussion und Debatte, die man in den nächsten Wochen und Monaten führen muss.
Interessanterweise, das hätte ich gar nicht erwartet. Eigentlich ist T.C. Boyle, um ihn hier nochmal zu zitieren und auch gerne zu Wort zu bringen, ganz optimistisch.
Geben Sie uns 6 Monate mit Biden als Präsidenten, in denen wir zur Normalität zurückkehren können. Vergessen Sie nicht, dass es das Lebenselixier des gegenwärtigen Bewohners des Weißen Hauses ist, für Zwietracht und Unruhe zu sorgen. Es gibt eine permanente Spannung, eine ständige Wut im Internet, in Hasssendungen, im Radio und im Fernsehen. Es wiederholt sich andauernd. Wenn das alles vielleicht möglicherweise für ein paar Monate mal Pause macht, könnten wir anfangen, einige unserer Spaltungen langsam wieder zu heilen.
We could begin to heal some of our divisions.
Die Hoffnung von T.C. Boyle, die Sie ihm jetzt natürlich nicht nehmen müssen, wenn Sie nicht müssen, aber wenn Sie es doch tun wollen, können Sie es gerne.
Nein, ich würde im ersten Schritt erstmal beipflichten und noch ein bisschen erläutern. Das Interessante ist ja, dass die ganzen Schreckensszenarien, die wir hatten, nicht eingetreten sind. Das große Schreckensszenario war ja, es gibt einen knappen Wahlausgang, Donald Trump ist der Verlierer oder nahe dran, der Verlierer zu sein. Und dann kommt es zu Unruhen, zu Aufständen, es kommt zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. All das ist jetzt nicht eingetreten.
Man könnte aber sagen, noch nicht. Ne?
Genau, also, aber ich würde da jetzt, also, lassen Sie es mal optimistisch sein an der Stelle, ich werde gleich noch pessimistisch, keine Sorge. aber optimistisch kann man sagen, sozusagen Donald Trump folgt im Augenblick seinem Drehbuch. Ne, auch nachdem er sozusagen in der Wahlnacht ja auch gleich vor die Kameras trat, aber immer weniger folgen ihm. Fox News hat sich vom Präsidenten distanziert. Mittlerweile werden Pressekonferenzen, die er gibt, werden abgebrochen. Also die Berichterstattung darüber wird abgebrochen. Die Republikanische Partei steht nicht wie ein Mann oder wie viele Männer und Frauen hinter ihm. Da bröckelt was. Das ist interessant und sollte erstmal Grund zum Optimismus geben. Jetzt wollen Sie die pessimistische Variante hören.
Ja, wahrscheinlich gehört sie zum Bild auch, oder?
Ich glaube, das ist eben etwas, worüber wir dann tatsächlich in den kommenden Wochen und Monaten reden müssen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Präsident, sollte Donald Trump verlieren und Biden der Gewinner sein, und sollte Trump tatsächlich dann die Wahlniederlage eingestehen und es einen sanften und normalen Übergang im Weißen Haus geben, selbst dann steht die amerikanische Demokratie vor einer unglaublichen Belastungsprobe. Denn Biden ist mit so vielen Hoffnungen überfrachtet, von links wie von rechts, dass die Heilung, von der T.C. Boyle sprach, und die Zusammenführung der Gräben sehr, sehr schwer sein wird.
In gewisser Weise könnte da eine Wiederholung der Geschichte drohen, der Jüngeren auch. Ne? Barack Obama war letztendlich ja auch der Kandidat, der sicherlich auch ein anderes Amerika vorgefunden hat. Also die Zerrissenheiten, die mögen da auch andere Ursachen gehabt haben. Und die Eskalation kam sicherlich da in der Zeit nicht so sehr aus dem Weißen Haus, aber damals die große Wirtschaftskrise, die die USA auch mitgenommen hat. Ein Präsident, der versucht hat, und ich hoffe, das liegt jetzt nicht nur an unserer insgesamt wohlwollenden Berichterstattung und dem Blickwinkel auf Barack Obama, der ja wirklich versucht hat, die Hand auszustrecken, diese Einheit im Land wieder herzustellen und damit ja kläglich gescheitert ist.
Ja, weil natürlich, das ist leider ein Teil des schrecklichen Bildes, Barack Obama schon polarisiert hat, weil er eben Barack Obama war und damit für einen Teil der Gesellschaft schlicht nicht wählbar. Das ist der immer noch strukturelle Rassismus, den es auch in jedem Land gibt. Das ist wiederum die Chance von Biden, dass er als der persifliert dargestellte onkelhafte Versöhner tatsächlich versöhnen kann. Aber wenn das stimmt, was wir zu Anfang unseres Gesprächs hatten, dass diese Wahl ein Ausdruck von Komplexität ist und dass es wirklich quer durcheinander geht und es nicht den einen Graben gibt in Amerika, sondern viele, viele Gräben, die auch durch traditionelle Wählergruppen hindurchgehen, dann wird diese Regierungszeit von Biden eben sehr davon vom Enttäuschungsmanagement leben, dass er im Grunde immer jemand auf die Füße treten muss, der ihn eigentlich gewählt hat. Und das ist extrem schwer.
Ich werde jetzt hier mal dem Enttäuschungsmanagement entgegentreten für den Fall, dass es am Ende doch noch anders kommt. Joe Biden hat zwar im Moment sehr, sehr, sehr gute Chancen, aber das Ergebnis steht immer noch nicht fest. Und was wir gerade wissen können, das erzählen wir Ihnen gleich, nämlich mit der Zuschaltung unserer Korrespondentin aus Washington hier im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt sind wir hier, alle schon den dritten Morgen aufgewacht in Deutschland, ohne Ergebnis aus den USA. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, Marc Brost, Redakteur der Zeit, heute unser Studiogast hier im Deutschlandfunk Kultur. Aber das war auch heute Morgen wieder das allererste. Ich hatte die Augen noch nicht so ganz auf, die waren noch so ein bisschen verquollen. Blick aufs Smartphone, gibt es irgendwie so diese erlösende Eilmeldung. Wie ist es bei Ihnen?
Absolut, genau das Gleiche. Wobei wir ja einen Trend haben und das Interessante ist, dass der Trend sich im Augenblick von morgen zu morgen oder von Aufwachen zu Aufwachen bestätigt. Das hat auch was Beruhigendes.
Auf jeden Fall ein anderes Aufwachen als wir hier in Berlin und in Deutschland hatte Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington, andere Zeitzone, jetzt live zugeschaltet, dort am frühen Morgen. Doris, es lohnt sich ja auch gerade wach zu bleiben oder immer wieder schnell wach zu werden in den Vereinigten Staaten, weil sich ja was bewegt. Wir haben darüber gesprochen, Georgia. Georgia ist vom Trump-Favoritenstaat jetzt ganz knapp zum Biden-Staat geworden, oder?
Ja, und zwar bei mir ganz früh am Morgen um 20 nach 4, also 20 nach 10 eurer Zeit. 917 Stimmen liegt Joe Biden vor. Das ist natürlich hauchdünn. Er hat im Augenblick 2.449.371 Stimmen. Da sind 917 ein Klecks, aber es ist ein Trend. Denn die Stimmen, die jetzt noch ausgezählt werden, das sind Briefwahlstimmen, und zwar vor allem aus Clayton County, wo auch die Hauptstadt Atlanta liegt. Und dort wird traditionell demokratisch gewählt. Und Joe Biden hat dort zwischen 70% und 80% bisher der Stimmen. Das heißt, es gibt kaum Anzeichen, dass sich dieser Trend noch einmal umkehren wird. Und um das einmal zu sagen, Georgia ist ein Ruby Red State, ein tiefroter Staat, ein Staat, der zuletzt einen nördlichen Demokraten in der Präsidentschaftswahl gewählt hat. Das war John F. Kennedy 1960, also wirklich lang her.
Okay. Ist denn das richtig, was auch Marc Brost schon zu Beginn gesagt hat? Es ist jetzt eigentlich entschieden, Joe Biden wird der nächste Präsident.
Sagen wir so, es ist sehr schwer zu sehen, wie Donald Trump das nochmal umdrehen kann. Denn Joe Biden reichen nicht die 16 Stimmen aus Georgia. Dann hat er 269 Stimmen, er braucht 270. Aber in Pennsylvania liegt Trump nur noch 18.229 Stimmen vorne und es werden noch zwischen 200.000 und 300.000 ausgezählt. Und die teilweise in Counties, wo es 16:1 für die Demokraten aussieht. Es gibt keine Aussicht, dass sich dieser Trend auch da nochmal umkehrt. Nevada, da fehlen noch 11.000 Stimmen. Da liegt Joe Biden auch hauchdünn vor, aber auch da überwiegend Demokraten, 90% teilweise. Arizona sieht anders aus. Da hat Joe Biden noch 47.000 Stimmen vor Donald Trump. Aber da könnte es sein, dass Donald Trump noch etwas aufhüllt. Vielleicht kann den Staat drehen, aber es würde alles nicht reichen. Das ist der große Unterschied zwischen dieser Ausgangslage. Joe Biden ist derzeit auf dem Weg zum Wahlsieg. Ich sage es mal so.
Okay. Ja, Marc Brost hatte gerade auch schon ein bisschen skeptisch geguckt, als ich ihn so zitiert habe. Habe ich Sie zu sehr interpretiert Richtung Joe Biden-Sieg?
Nein, ich war mir gar nicht sicher, ob ich so eindeutig war zu Beginn. Aber was die Eindeutigkeit vielleicht schmälert oder wo ich tatsächlich eine Frage habe, das ist mir nicht ganz klar, ist bei diesen knappen Ergebnissen am Ende und dieser wenigen Differenz zwischen beiden, wird es sicher dann zu Nachzählungen kommen? Und falls ja, wie lange werden die eigentlich brauchen?
Mhm. Ja, da haben die Bundesstaaten Gott sei Dank aufgerüstet seit der Wahl von 2000 mit der Entscheidung zwischen Gore und Bush. Zum Beispiel hat Wisconsin 2016 eine Nachzahlung gemacht. Die sind heute in der Lage, das sehr schnell zu machen. Und es gibt in jedem Staat andere Gesetze, wann eine Nachzählung gemacht wird, also wie groß die Margin, wie viel Unterschied es geben muss bei den Wählerstimmen. Und die sind darauf eingestellt, es im Zweifelsfall machen zu müssen. Nur eben zum Beispiel in Wisconsin oder in Michigan ist der Unterschied wahrscheinlich zu groß für eine Nachzählung. In anderen Staaten, wenn das jetzt in Georgia so dünn bleibt, dann wird es sicher eine geben. Aber noch ein Wort dazu. Donald Trump hat ja gestern auch behauptet, diesen Betrug, er redet ja immer vom Betrug, was man muss es so sagen, eine Lüge ist, den würden die ganzen demokratisch regierten Staaten, um die es jetzt noch gehe, verursachen mit ihrem Personal. Nein, Georgia und Arizona sind republikanisch regiert. Da gibt es republikanische Gouverneure, der in Georgia ist auch besonders Trump-treu. Also da wird nicht gepfuscht.
Ich finde, das ist das Interessante, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, sind nur zwei Tage, aber Mittwoch, als wir hier in Deutschland irgendwie versucht haben, mit diesen ersten Ergebnissen zurechtzukommen und da eigentlich alle die große Befürchtung hatten, wenn es so knapp ist, dass es dann letztendlich dieses große Legitimationsproblem geben wird. Auch wenn jetzt, gehen wir davon aus, Joe Biden gewinnt, dass dann nicht nur Donald Trump, sondern eben auch weite Teile seiner Anhängerschaft der amerikanischen Bevölkerung im Prinzip dieses Wahlergebnis innerlich nicht anerkennen, auch wenn es formal so festgestellt wird. Frage an Sie beide, vielleicht erstmal Doris Simon in Washington. Erscheint diese Sorge jetzt als geringer?
Ein bisschen schon. Es gibt auf allen Kanälen, auch auf dem Trump-nahen Fox News-Sender, gibt es inzwischen Juristen, die teilweise verantwortlich, mitverantwortlich waren, eben für diese Wahlauseinandersetzung im Jahr 2000, die sagen, hier gibt es keine Anhaltspunkte bis jetzt. Wenn ihr wirklich vor Gerichten was ändern wollt, dann müsst ihr Beweise bringen. Und die sagen alle unisono, wir haben bis jetzt keine Beweise gesehen. Das ist übrigens auch das, was Trump-nahe Medien heute berichten. Zum Beispiel die New York Post, die ansonsten wirklich auf Trumps Seite immer ist, die redet heute von baseless fraud claims, also von unbegründeten Behauptungen des Betrugs. Fox News hat es gestern ganz genauso gesagt. Und um noch eins hinzuzufügen, es ist jetzt nicht so, dass alle wichtigen Republikaner hier Donald Trump zur Seite springen bei diesen Behauptungen. Es gibt einige wie Senator Lindsey Graham, die das Gerede vom Betrug nachreden, wiederbeten. Aber eigentlich ist es seine Familie und sind es die üblichen Zirkel, über die sich das im Netz verbreitet.
Also Mark Prost, Donald Trump allein im Weißen Haus?
Naja, wie ich vorhin schon sagte, er folgt seinem Drehbuch, aber immer weniger folgen ihm. Das ist das, was im Augenblick ja auch Grund zu Optimismus oder zur Hoffnung und zur Ruhe hier in der Einschätzung irgendwie uns verleitet. Das Interessante an diesem amerikanischen Wahlsystem, eben gerade an der späten Ankunft der Briefwahlstimmen, ist, dass es aus deutscher Sicht ja befremdlich ist und tatsächlich erstmal anfällig für Betrug zu sein scheint. Dass es aber diesen Betrug auch deswegen offensichtlich nicht zu geben scheint oder nicht gibt, weil natürlich alle republikanischen Wähler, alle Trump-Unterstützer im Augenblick nichts anderes tun müssten, als diesen Betrug aufzudecken. Und dass es keinen einzigen Beleg, keinen einzigen Beweis, keine einzige Schilderung eines Betrugsfalls gibt, wiederum zeigt, dass diese These völlig absurd ist und überzogen. Und ich glaube, das merken eben auch die Unterstützer von Trump immer mehr.
Dankeschön, Mark Prost von der Zeit.
Wenn ich noch eins ganz kurz sagen darf.
Doris Simon.
Ganz kurz nur. Es sprach heute Morgen, habe ich gehört, den Dezernenten von Philadelphia, übrigens ein Republikaner, der aber zu Recht sagt, das hat ja beim Auszählen überhaupt keine Bedeutung, der darauf hinweist, dass in Philadelphia, was von Trump als immer betrügerisch bezeichnet wird, dass es da zum Beispiel einen Livestream gibt aus dem Wahllokal. Jeder kann zugucken und natürlich stehen Republikaner und Demokraten in diesen Wahllokalen bei der Auszählung. Die letzte Klage hatte sich nur darum gerichtet, wie nah man ran darf. Und da hat das oberste Gericht von Pennsylvania gesagt, wegen Corona, ein bisschen Abstand muss schon sein.
Doris Simon, live aus Washington, danke für diesen Stand. Danke auch für diese Ergänzung. Mark Brost von der Zeit, danke bis hierhin. Wir sortieren die Themen des Tages mit dem Politikjournalisten Mark Brost von der Zeit. Heute haben wir einen neuen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland, über 21.500. Es ist offenbar noch zu früh, um zu sehen, ob dieser Lockdown-Light, der ja seit Beginn der Woche gilt, auch wirklich wirkt. Über dessen Sinn und Unsinn ja auch recht intensiv diskutiert wurde, unter anderem auch im Bundestag. Heute wurde wieder diskutiert, da ging es vor allem um das Infektionsschutzgesetz. Die Regierungsfraktionen wollen es erweitern und ergänzen und all die Dinge gesetzesfest reinschreiben, die sowieso schon Teil unserer neuen Realität geworden sind. Also zum Beispiel die Möglichkeit einer Maskenpflicht, Restaurants zu schließen und dergleichen mehr. Herr Brost, ist das gut, ist das wichtig, dass man da so eine Art Rechtssicherheit schafft für diese Maßnahmen?
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, es geht ja um zwei Dinge. Das eine ist die mit so einem Gesetz auch immer verbundene dann Diskussion nochmal über die Notwendigkeit von Maßnahmen. Das ist die Diskussion, die heute im Bundestag auch geführt wurde. Ich glaube, das gehört auch ins Parlament. Da können wir dann drüber reden, ob das zu spät kommt und an welchem Punkt so ein Parlament mit einbezogen werden muss. Darauf werden wir sicher in unserem Gespräch noch kommen. Und das Zweite ist, dass es ja im Augenblick eine Stärke und Schwäche in Deutschland gibt. Das ist der Föderalismus, der auf der einen Seite eben ermöglicht, dass die Länder einzelne Maßnahmen ergreifen können, weil man dieses Virus unter Umständen eben lokal oder regional bekämpfen muss und auch regional unterschiedlich vorgehen muss. Und gleichzeitig sorgt der Föderalismus, das ist die Schwäche eben dafür, dass so ein Begriff wie Flickenteppich kursiert und viele Menschen, vielleicht wenn sie auch pendeln oder einfach auch nur in unterschiedlichen Bundesländern gedanklich zu Hause sind, dass sie den Eindruck haben, es ist nicht ganz klar, welche Regel jetzt eigentlich gilt und das ist dann auch widersprüchlich. Auch da soll das Infektionsschutzgesetz ja eine Annäherung, keine Vereinheitlichung, aber eine Annäherung der Regeln ermöglichen. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut.
Dann greife ich mal Ihren ersten Punkt auf. Diese Frage, wann diskutiert man das und mit welchen Möglichkeiten auch unterschiedliche Entscheidungen zu treffen. Wir haben ja jetzt beobachtet, ja, das Parlament wird stärker beteiligt, auch die Landesparlamente. Allerdings ja meistens zu einem Zeitpunkt, wenn sowieso eigentlich schon im Grunde beschlossen ist, was man macht. Also so eine Art nachgelagerte Legitimation. Mich erinnert das so ein bisschen, und da ist uns das ja richtig auf die Füße gefallen, an die Euro-Rettungspolitik. Da war es auch ganz häufig so. Irgendwann hat man gemerkt, oh, wir müssen mal die Parlamente fragen. Aber letztendlich hat man den Parlamenten immer nur das auch vorgelegt, was sowieso alternativlos war.
So ist es jetzt auch wieder. Wenn Sie erlauben, würde ich einmal einen scherzhaften Teil einer Antwort geben und dann den ernsthaften. Der scherzhafte ist, dass wir heute ja die notwendige Parlamentsdebatte hatten, dass Christian Lindner, der Fraktionschef der FDP, dort aufgetreten ist und eine stärkere Beteiligung des Parlaments angemahnt hat, um dann die Debatte zu verlassen, weil er ein Buch von Friedrich Merz vorstellen musste. Also so viel zur Frage Ernsthaftigkeit. Aber jetzt der ernsthafte Teil der Antwort. Natürlich wäre es möglich gewesen, das Parlament früher einzuberufen und natürlich früher im Parlament zu diskutieren. Man kann Sondersitzungen des Parlaments einberufen. Man kann eben ja die Notsituation und die besondere Situation auch klar machen, indem es eben eine Ausnahmesitzung des Parlaments gibt. Ich glaube, man hat das gescheut, weil man auch das Volk nicht zu sehr scheu machen wollte. Die Politik ist ja im Augenblick auf so einer Gratwanderung. Man muss eine sehr harte, sehr restriktive, auch eine Art Notstandspolitik machen, ohne dass man den Notstand ausrufen möchte. Und alles, was eben größere Furcht erzeugt, kann dazu führen, dass ja die Stimmung im Land kippt.
In dieser Anfangsphase, ich glaube, da hat das ja auch jeder nachvollzogen. Da hat sich ja auch die Opposition zurückgenommen und hat im Prinzip carte blanche auch der Regierung gegeben. Aber wir sind ja jetzt in diesem Langstreckenlauf. Ja, und da, vielleicht ist das eine naive Vorstellung auch von Demokratie und Parlamentarismus, aber ich stelle mir da die Situation vor, dass wir die verschiedenen Modelle, die Virologen mit ihren unterschiedlichen Ansätzen, dass man also wirklich das in das Parlament reinträgt, diskutiert, Argumente austauscht, Mehrheiten findet und dann entscheidet. Und dass es so rum ist und dass wir nicht im Prinzip einen Pfad haben, der in Staatskanzleien beschlossen ist, der dann vielleicht hier und da nochmal ein bisschen durch eine Parlamentsberatung verschoben oder verändert wird.
Ja, da kann ich einfach gar nicht anders sagen als ja, da haben Sie völlig recht. Und das ist tatsächlich das politische Versäumnis zwischen dem ersten Lockdown und der Zeit des Frühjahrs und dem, was wir jetzt erleben. Man hätte im Sommer diese Diskussion führen können, denn es war ja klar, dass eine zweite Welle kommt. Man wusste nicht, in welchem Ausmaß und genau wann. Aber es ist ja nicht so, dass uns das jetzt überrascht hat, im Zusammenhang eben auch mit dem Herbst und der kalten Jahreszeit. Diese Diskussion hat man nicht geführt. Auch die Frage, wo sind Widersprüche in den Maßnahmen? Wo muss man sich unter Umständen auch ein bisschen ehrlich machen? Wo muss man von anderen Ländern lernen? All das war eher Teil einer oberflächlichen Talkshow-Diskussion als einer ernsthaften parlamentarischen Auseinandersetzung.
Marc Prost schaut mit mir auf den Tag, ein Mann der Zeitung, Leiter des Politikressorts und auch des Hauptstadtbüros der Wochenzeitung Die Zeit. Man kann sie aber auch hören, nicht nur bei uns immer wieder, sondern auch im Politik-Podcast der Zeit mit dem erstmal etwas schrägen, aber dann doch ganz lustigen Namen, das Politikteil.
Absolut. Ja. Wir hatten lange überlegt, wie wir das Ding nennen, das Teil. Wir hatten keinen Namen für das Teil, bis wir gesagt haben, wir haben eigentlich einen Namen. Es ist das Politikteil.
Das Politikteil. Also können Sie gerne mal rein hören, wenn Sie noch Zeit haben, nachdem Sie natürlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört haben. Wir schauen auf die Themen dieses Tages und das nächste will ich mit einer sehr einfachen Frage einleiten. Wenn Sie uns zuhören, können Sie sich das zu Hause auch selbst mal fragen. Wann sind Sie denn zuletzt geflogen, Herr Prost?
Da muss ich jetzt tatsächlich überlegen, aber ich würde sagen, es war vor der ersten Corona-Welle in jedem Fall. Also wir haben einen Sommerurlaub verbracht, aber den im Auto, also nicht im Auto, sondern mit dem Auto. Genau, Sie merken, Sie bringen mich ins Schleudern, aber im Ernst, es war irgendwann Anfang des Jahres.
Okay, ja, bei mir war es auch, ich habe auch nochmal nachgedacht, im Februar, ausgerechnet nach Italien, allerdings Süditalien, kurz vor der ganz großen
Welle. Kann man auch im Auto fahren, Herr Frenzen.
Ja, Zug. Interessanterweise, das führt uns auch schon zum Thema, war das aber auch sowieso geplant, der letzte Flug für 2020, weil meine Familie insgesamt auch Druck gemacht hat, Stichwort Klimawandel. In diesem Jahr 2020 keine Flüge mehr. Klimawandel war es jetzt nicht, was uns zu der statistischen Erkenntnis führt, wo wir im Moment stehen. 15-20% der Zahl der Passagiere, die im letzten Jahr geflogen sind, haben wir im Moment. Also einen enormen Rückgang natürlich wegen der Corona-Pandemie, weshalb es heute einen weiteren Flugverkehrsgipfel gibt, der dann wieder Geld in die Hand nehmen wird, also die politische Seite, um der Luftfahrtbranche zu helfen. Hier geht es jetzt vor allem auch um Flughäfen. Marc Prost, ist das sinnvoll?
Ja, weil, also das ist natürlich eine schmutzige Antwort, wenn Sie wollen. Die passt aber auch dann eben zum schmutzigen Teil des Themas. Weil die bittere Erkenntnis dieser Krise ist, dass es Industrien gibt, die langfristig jedenfalls in der Art, wie sie produzieren, arbeiten oder einfach sind, nicht überleben werden, die vor großen Herausforderungen stehen und die trotzdem kurzfristig stabilisiert werden müssen. Wir wissen, dass der Flugverkehr in 10 Jahren, 20 Jahren, vielleicht auch schon in 5 Jahren anders aussehen wird, dass es weniger sein wird. Aber es wird immer noch Flugverkehr geben. Und selbst wenn wir sagen, wir würden heute komplett darauf verzichten, Fluglinien, Flughäfen, all das, was am Flugverkehr dranhängt, zu unterstützen, es gäbe die Alternativen ja noch gar nicht. Und in einer globalisierten Welt, in der wir eben nicht nur über Warenaustausch, sondern auch Austausch von Personen reden, es geht nicht nur um Urlaubsreisen, sondern tatsächlich über all das, was diese vernetzte Welt zusammenhängt, ist Stand heute eine Welt komplett ohne Flugverkehr nicht denkbar. Jedenfalls nicht ohne Wohlstandsverluste und also sie würde jedenfalls ganz anders aussehen.
Wir haben ja im Moment 15-20%, also jetzt bezogen auf Deutschland, was den Flugverkehr angeht. Das Interessante ist ja, und jetzt denke ich eben auch wieder an diese Klimadebatte vom Beginn des Jahres, noch bevor wir das alles unter dem Corona-Aspekt diskutiert haben, wo dann ganz häufig das Argument kam, wie Sie es gesagt haben, ja, es wird sich verändern, aber das sind natürlich schrittweise Prozesse. Jetzt haben wir diesen radikalen Prozess. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn wir da sowieso schon stehen, lasst uns doch politisch die Energie lieber drauf verwenden, auch gleich mal festzulegen, worauf wir verzichten können. Und ich mache auch gleich ein Angebot. Es geht jetzt unter anderem auch um die vielen kleinen Flughäfen, die es gibt, Regionalflughäfen, die schon vor der Krise eigentlich nur überlebt haben, weil die Regionen, die Bundesländer ordentlich Geld dazu geschossen haben, aus Prestigegründen, weil man gerne einen Flughafen haben wollte. Also wenn man an der Stelle jetzt sagt, das war vor der Krise schon nicht nötig, das ist nach der Krise und mit der Krise erst recht nicht mehr nötig. Das wäre doch
ja,
was.
Aber da bin ich ja ganz bei Ihnen. Also ich habe in meiner Antwort jetzt, bin ich ja einmal sozusagen ganz bewusst auf das Große gegangen und den globalen Zusammenhang.
Auf hoher Flughöhe gewesen.
Und jetzt befinden wir uns im Landeinflug auf Deutschland, also reden wir über zum Beispiel innerdeutsche Flüge. Natürlich muss, wird und hat sich das Verhalten da ja auch schon geändert. Also ich glaube, es wird viel weniger innerdeutsche Flugreisen geben. Darauf kann man wirklich zum Großteil verzichten. Es wird auch da Alternativen geben. Wir leiden allerdings, das muss man sagen, eben auch Stand jetzt eben unter dieser mangelnden Alternative, der mangelnden Attraktivität der Bahn, weil eben über zig Jahre versäumt worden ist, entsprechend den Fernverkehr und das Schienennetz auszubauen. Insofern glaube ich, steht Politik eben vor dieser doppelten Herausforderung. Man muss auf der einen Seite Dinge, die nicht mehr überlebensfähig sind, jetzt abfedern. Das geschieht zum Teil über die Sozialsysteme sowieso. Es geschieht aber eben auch über zusätzliche Milliarden, weil wir nicht wollen, dass zigtausende Menschen auf einen Schlag in Arbeitslosigkeit fallen. Und man muss gleichzeitig in einer Art nachholenden Entwicklung eben auch massiv investieren in klimafreundliche, umweltfreundliche Alternativen zum Flugverkehr. Das kostet richtig, richtig, richtig viel Geld, kommt auf all die Corona-Hilfen, die wir im Augenblick zahlen, noch obendrauf. Aber ich glaube, es ist unumgänglich.
Noch ein Thema heute, ab heute eine Sache, die uns allen im Supermarktregal begegnen dürfte, die Lebensmittelampel. Ab heute gibt es sie, 5 Stufen von grün bis dunkelrot. Da werden dann schädliche Inhaltsstoffe wie Zucker, Fett und Salz mit den Empfehlenswerten verrechnet. Gesamtbilanz gibt dann entweder ein grünes A, geht über gelbes C bis hin eben zum roten E. Marc Prost, Redakteur bei der Zeit, heute vornehmlich mit Blick auf die Bundespolitik und auf politische Dinge, früher im Wirtschaftsbereich. Teil, richtig?
Auch mal, ja.
Ja. Ich frage erst mal so, wie halten Sie es denn mit Ampeln generell? Immer nur bei Grün?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das mit meiner Vergangenheit als Wirtschaftsredakteur zu tun hat, aber...
da war kein direkter Zusammenhang.
Achso, okay, gut, dann habe ich da, also, naja, ab und zu auch rot, oder?
Also wir haben jetzt hier, vielleicht kann man das mal deutlich machen, in so einem Radiostudio gibt es im Prinzip auch eine Ampel, wir nennen das auch so. Und bei Rot soll man und muss man reden, also wir haben jetzt gerade Rot, insofern das ist dann vielleicht verwirrend. Na, ich dachte jetzt eher so an den Fußgänger und Fahrradfahrer, genau. Marc Prost.
Ich wusste nicht, ob ich sozusagen alle meine Ordnungswidrigkeiten jetzt hier live gestehen soll.
Es ist ja letztendlich dann eben auch so eine Supermarktentscheidungssituation, ne? Wo man eben, ja, ich meine, das Gute ist mit dieser Ampel, man kann dann, glaube ich, für sich auch nochmal genauer festlegen und sagen, jetzt ist mal der Moment für Rot.
Ich bin mir, weil Sie ja jetzt gerade die Analogie zu den Verkehrsampeln aufgemacht haben, übrigens gar nicht sicher, ob es denn wirklich am Ende so viele Lebensmittelampeln geben wird wie Verkehrsampeln in Deutschland. Ich hatte gehört, in Frankreich gibt es dieses System schon seit mehreren Jahren. Es ist freiwillig, wie es auch in Deutschland ja erstmal freiwillig sein soll. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist diese Ampel, glaube ich, auf 5% der Lebensmittelverpackungen aufgedruckt. Also richtig viele Leute scheinen das nicht zu machen.
Ja, wie immer, wenn Julia Klöckner was in die Hand nimmt, die Landwirtschaftsministerin, ist das immer erstmal so ihr Ansatz. Freiwilligkeit in der Hoffnung, dass dann dem guten Beispiel viele folgen. Aber in der Tat, die Kritik gibt es schon, dass gerade die, die wüssten, das müssen sie irgendwie hellrot bis dunkelrot etikettieren, ihr Produkt, dass die das natürlich gerade erstmal nicht machen werden. Das heißt, nächster Schritt, gesetzliche Verpflichtung?
Ach, ich bin da in dem Fall jetzt gar nicht so kritisch gegenüber der Regierung. Ich glaube, es ist wieder so, man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr als Staat zu bemutternd ist, dass man nicht zu übergreifend ist. Ich glaube, viele Leute wissen schon sehr genau, worauf sie zu achten haben, wenn sie im Supermarkt oder sonst wo ihre Lebensmittel einkaufen. Wenn man das erstmal versucht als Ergänzung der bisherigen Informationen, ist das, glaube ich, richtig. Dann sieht man, wie es angenommen wird. Dann sieht man auch, ob es widersprüchlich ist oder nicht. Ich las auch, dass es bei Olivenöl zum Beispiel total widersprüchlich sein soll, weil eigentlich schädlich wegen den hohen Anteil Fettsäuren und gleichzeitig total gesund wegen dem bestimmten Anteil Fettsäuren, und das wird durch diese Ampel wohl nicht abgebildet. Ich würde es einfach mal versuchen. Also mal versuchen, einfach mal machen, kann in der Politik auch ein ganz guter Ansatz sein.
Ja, das ist natürlich genau so ein Punkt. Also inwieweit man da, wir sprachen am Anfang über Komplexität, da ging es allerdings um die USA, inwieweit man eben auch im Zweifel die Komplexität eines Lebensmittels und auch von Ernährung reduziert auf solche Dinge und letztendlich damit, jetzt will ich nicht das ganz große Wort der Entmündigung in den Mund nehmen, aber also Sie hören meine Tendenz. Also letztendlich auch damit so eine Art Vollkasko-Mentalität bedient. Keine Sorge, ihr erkennt sofort Rot, Grün, Gelb, was richtig und was falsch ist.
Was mich nachdenklich stimmt, und darauf habe ich tatsächlich keine Antwort, und vielleicht ist es auch als Gedanke zu groß für die letzten Minuten unserer Sendung, ist, dass ich denke, dass sowas wie natürliches Wissen über Lebensmittel eigentlich verloren geht. Also ich würde immer sagen, wenn unser Eins in den Supermarkt geht, dann kann man unterscheiden zwischen Schwarzbrot und Weißbrot, zwischen Olivenöl und Sonnenblumenöl, und man kriegt irgendwie mit, was besonders schädlich ist und was nicht. Und das kriegt man deswegen mit, weil wir es selbst mitbekommen haben, weil uns das beigebracht worden ist durch unsere Eltern, durch die Umgebung, in der wir aufgewachsen sind. Und womöglich ist es tatsächlich so, dass in einer Gesellschaft, in der dieses Wissen verloren geht, in der wir nur noch von Fertigprodukten und Fastfood reden oder ein immer größerer Teil schlicht nicht weiß, wie man sich ernährt, wie man kocht, wie man einkauft und so weiter, da ist es vielleicht dann doch wiederum ganz gut, den Menschen Dingen an die Hand zu geben.
Und das passiert ab heute mit der Lebensmittelampel, die es geben wird, auf nicht allen, aber auf ganz vielen Produkten. Ich muss noch was bekennen an dieser Stelle, nachdem wir über Lebensmittel gesprochen haben. Ich habe gedacht, ich mache das mal im Radio. Meine Töchter haben nämlich neulich in kindlicher Ehrlichkeit meiner Frau etwas sehr Verletzendes mitgeteilt, dass sie nämlich finden, ich sei der bessere Koch von uns beiden. Und ich bekenne hiermit öffentlich, wie mir das gelingt, nämlich mit Butter, mit Öl und immer einer kleinen Extraprise Zucker. Herr Brost, wie ist Ihr Kochverhalten so zu Hause?
Ich bin neidisch und sage einfach nur guten Appetit. Hört sich sehr lecker an und ich freue mich über die Einladung zum Essen bei Ihnen, Herr Frenzel.
Die ist hiermit ausgesprochen. Ich komme da auch nicht mehr zurück, ist ja im Radio gewesen. Marc Brost, Leiter des Politikressorts bei der Zeit, auch des Hauptstadtbüros der Zeit, der Wochenzeitung. Die Zeit hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie da waren.
Gern geschehen.